Moin moin und willkommen zu einer ganz besonderen Folge des 365 Grad Podcast. Ihr habt hoffentlich letzte Woche schon unsere Folge mit Liz über Gott als Droge gehört. Das Schöne ist, ihr bekommt noch eine Folge von dieser Sorte, denn wir haben diese Folge zweimal aufgenommen. Am Ende der ersten Aufnahme haben wir festgestellt, dass wir super spannend über Frokis geredet haben und auch erklärt haben, was Frokis sind. Und all solche Dinge, aber nicht so wahnsinnig viel über das Thema, über das wir eigentlich reden wollten. Und deswegen haben wir gesagt, wir treffen uns nochmal und nehmen die Folge nochmal auf, möchten aber euch den ersten Anlauf nicht vorenthalten. Es wird sicherlich ein paar kleine Wiederholungen geben, aber nicht so viele, wie man denken mag. Ich melde mich dann am Ende nochmal und verabschiede euch. Bis dann!
Genau, und wir starten mal direkt und fragen Liz, wer bist du denn? Kannst du dich kurz vorstellen?
Ja, hi. Ich bin 35 Jahre alt. Ich wohne in einer deutschen Großstadt. Ich bin freischaffende Künstlerin und komme aus einer anderen deutschen Großstadt. Hab zwei Brüder. Genau, und versuche so durch die Corona-Sache durchzukommen, was die künstlerische Arbeit angeht, und bin gerade mit vielen Projekten deswegen beschäftigt zu Hause. Das ist so meine Situation.
Normalerweise stellen wir immer Gästen oder Gästinnen auch die Frage, hast du schon mal Zweifel im Glauben erlebt? Das setzt ja sehr voraus, dass die Menschen noch voll im Glauben drin sind. Deswegen fällt an dich die Frage, vielleicht bist du Christin?
Ja, ich würde mich ja jetzt als Postchristin bezeichnen. Das heißt, es ist schon was zu meiner Geschichte gehört. Aber ich habe es verlassen und ich würde da unterscheiden zwischen Zweifel im Glauben, während ich drin war, auf jeden Fall, ja, und Zweifel am Glauben grundsätzlich auch währenddessen und auch jetzt, also ja.
Weißt du noch, wann du das erste Mal Glauben oder Glaubenszweifel hattest? Und hat das irgendwie was mit, oder kannst du ein bisschen vielleicht uns erzählen, was für ein Umfeld so dein Glaube sich entwickelt hat?
Also das allererste Mal, wo ich dachte, also Moment, das war da im Kindergottesdienst, wo die sagen, du bist einmalig und Gott hat dich ganz besonders lieb. Da habe ich immer gedacht, aber Moment mal, wenn wir alle einmalig sind und Gott uns alle ganz besonders lieb hat, dann bin ich doch nicht mehr einmalig. Und da habe ich immer gedacht, die würden mich hierfür blöd verkaufen. Das habe ich irgendwie.
Das Gefühl hat sich gehalten bis heute.
Ja, also, sag mal, denkt ihr, ich check das nicht? Das ist voll unlogisch. Wir können doch nicht alle was Besonderes sein und wir können doch nicht für Gott für alle irgendwie. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das als Glaubenszweifel bezeichnen würde, aber da war es das erste Mal so, hä?
Wie alt warst du da?
Weiß ich nicht, so Grundschule, so.
Ach, cool.
Ja. genau, und dann hatte ich mehrere solche Phasen, wo dann nochmal so ganz grundsätzliche Zweifel am Leben, am Glauben und so kamen. Was war nochmal deine letzte Frage? Schon wieder vergessen.
Vielleicht auch dann, hattest du
aus welchem Umfeld?
Hattest du ein Umfeld, wo du so eine Frage, also wo du jetzt mit, keine Ahnung, 5, 6 Jahren, wann auch immer du diesen Gedanken hattest, Moment mal, geht doch gar nicht so auf hier. Hattest du ein Umfeld, wo du so eine Frage stellen konntest?
Ich weiß gar nicht, ich habe sie nicht laut gestellt oder später dann vielleicht schon, als ich dann viel, viel älter war schon. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das von mir aus mich gar nicht getraut habe, ob es eher das war oder ob es mir wirklich untersagt worden wäre. Das, ja, ich denke eher, ich habe mich dann nicht getraut, sowas dann auszusprechen.
Was ja auch von außen so ein bisschen manchmal kommt, ne? Ist ja schwer zu trennen. Man das traut stimmt, sich ja auch nicht, weil es nicht ermutigt wird.
Ja. Naja, das christliche Umfeld, in dem ich groß geworden bin, da ging alles ja immer perfekt auf. Deswegen gab es eigentlich überall so die richtigen Antworten. Und ich glaube, deswegen habe ich dann so Zweifel im Glauben auch erst viel, als ich viel älter war, dann auch viel, viel deutlicher artikuliert. Also dann aber richtig.
Kannst du vielleicht die Gemeinde, du so ein paar Sachen, so ein paar Abläufe vielleicht oder so sagen, die so das Gemeindeleben in deiner Jugend und Kindheit geprägt haben? Also war das eine Freikirche mit Band auf der Bühne und Und Fahnen, wurde da Fahnen geschwungen oder wurde da Weihrauch oder was sind so, kannst du vielleicht dein Gemeindeleben, ohne jetzt die Gemeinde direkt zu nennen, so ein bisschen uns beschreiben, dass wir alle da reinkommen?
Ja, also es war eine Pfingstgemeinde mit durchaus charismatischem Einfluss. Also Pfingstgemeinden sind ja auch sehr verschieden, wie sie dann jetzt im Einzelfall die Praxis ist. In der Gemeinde, in der ich war, da gab es ganz viel Musik, auch überhaupt ganz viele kreative Leute, die da waren. Es war eine ziemlich junge Gemeinde mit einem ziemlich niedrigen Altersdurchschnitt, ganz viele Studierende und eben viele Leute aus dem professionellen Musikbereich oder Design, bisschen Theater auch und so. Genau, also es gab auf jeden Fall sehr viel Musik und zum Beispiel so ein Gottesdienst ging 2 Stunden und 1 Stunde davon war Lobpreis. Also wow. Das war, ja. Und dann die zweite Stunde Predigt und dann noch so ein paar Ansagen. Das war so ungefähr das, wie man zusammenfassen kann, genau. Und oder sowas wie ein Zeugnis. Ah ja, ich gebe ja heute ein Anti-Zeugnis, habe ich mir überlegt. Das ist das, was ich mache, oder?
Ich würde sagen, du gibst einfach nur ein Zeugnis.
Oder? Ja, aber die Reverse-Geschichte. Ja, genau.
Das heißt, wenn wir jetzt über dein geistliches sozusagen Schlüssel suchen und Parkplatz suchen reden, dann gibt's, also würdest du sagen, wann hat das angefangen, dass du den Parkplatz nicht mehr gefunden hast, so in deinem Leben, oder den Schlüssel nicht mehr wiedergefunden hast? War das was so, ist das, kannst du uns da so ein Alter nennen, so eine Altersphase mit 12 oder wann fing das an?
Ja.
Hast du ihn nie gefunden oder wann warst du immer schon so, dass du gedacht hast, also Moment mal, wir können doch nicht alle besonders sein?
Ja, also ich muss, habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, das glaube ich schon relativ relevant. Also ich bin auch Pastorenkind.
Von der Gemeinde selber auch?
Ja.
Ah, okay.
Ja. Und dadurch kannte ich ja quasi sowieso, also ich glaube, das haben alle Pastorenkinder so gemeinsam, dass man halt so eine gewisse Ambivalenz die ganze Zeit sieht. Irgendwie, ne? Also ich kenne natürlich dann diesen Mann auf der Kanzel, auf der Bühne in unserem Fall, auf der hippen Bühne und halt den Mann zu Hause. Und das ist ja nicht 1:1 deckungsgleich, jetzt mal gelinde gesagt. Und von daher ist es, glaube ich, eh nie so ein Bild gewesen, so ich habe jetzt so ein verblendetes Bild von diesem, von allen Menschen, die vorne stehen, so, sondern mir war irgendwie immer klar, dass das irgendwie da vielleicht, ja. Das war auf jeden Fall eine Herausforderung für mich, das zusammenzubringen, sage ich mal so.
Hat dein ganzer Alltag in der Gemeinde dann auch gespielt? Also wenn du sagst, schon Pastorenkind ist ja schon noch auch nochmal ein Level extra zu, also zum Beispiel, ich würde jetzt sagen, meiner freikirchlichen Biografie, da hat schon auch bis auf Sport und Schule hat alles in der Gemeinde stattgefunden. War das bei dir auch so?
In meinem persönlichen Leben war das schon so, also beziehungsweise ich war auf so einem Musikgymnasium, deswegen habe ich auch wahnsinnig viele Aktivitäten da gemacht und habe das auch sehr geliebt. Es war schon toll. Also für mich war es aber auch schön, möglichst viel von zu Hause weg zu sein. Deswegen habe ich mir so die Nachmittage eigentlich ziemlich vollgeknallt mit diesen Sachen. Aber das war, glaube ich, so, der allergrößte Teil war auf jeden Fall im christlichen Bereich. Also seien es irgendwelche Freizeiten, wo ich hingefahren bin, ne, an immer so Karneval, Silvester und so. Und ganz viele überregionale Events, wo ich hingefahren bin, dann immer so mit den Leuten aus meiner Gemeinde, aus meinem Jugendkreis oder so. Und als Kind war ich immer auf solchen Sing- und Spaßfreizeiten, wo man auch so evangelistische Sachen gemacht hat oder so 2 Wochen was einstudiert hat und das dann gezeigt hat, solche Sachen. Also ich war schon sehr, sehr, sehr viel beschäftigt mit diesen ganzen Sachen, die so Gottesreich betreffen, habe immer viele Dienste gehabt in der Gemeinde und so. Also, und das auch schon sehr früh.
Warst du so eine Jugendliche, wo das, sagen wir, wo es da so zwei Reiche gab, zwei Bereiche in deinem Leben und in beiden sozusagen hast du probiert, dazuzugehören? Oder wie haben die sich, wie ging es dir da so mit diesem Bereich, sagen wir mal,
Sekundar, die Welt.
Ja, die Welt und die richtige Welt, die Welt in der Gemeinde, die Blase, wie wir sie heute nennen würden. Wie ging es dir so mit diesen zwei Bereichen?
Also ich würde schon sagen, dass ich das schon ganz, ganz früh gespürt habe, dass das so ein, also ich habe es als einen ziemlich gewaltigen Riss wahrgenommen. Ich glaube, das erste Mal so bewusst in der Grundschulzeit, wo ich so gemerkt habe, hier gelten ganz andere Spielregeln und ich dann auch in beiden Welten nicht so richtig wusste, was von mir erwartet wird, glaube ich. Oder das, was in der einen Welt cool war, war in der anderen Welt halt böse. Und das war teilweise echt so ein bisschen umgekehrt. Und deswegen war ich halt vor allem ganz doll verwirrt ständig. Und es hat mich so ein bisschen gefühlt wie Alice im Wunderland, ne? Also irgendwie geht's in beiden Welten nicht so richtig.
Ich wollte gerade fragen, in welcher Welt warst du, in welcher Welt war das Wunderland für dich?
Naja, je nachdem, um welcher Seite des Schachts ich gerade gefallen bin, ne?
Ah, okay.
Also,
du warst eigentlich ständig am Fallen.
Naja, wobei,
oder wie?
Ja, nee, ich würd schon sagen, dass die Welt das Wunderland vielleicht noch eher war, weil bei den Christen, da wusste ich ja wenigstens genau, was ich machen soll. Und dann konnte ich das auch erfüllen, glaube ich, ziemlich gut. Also ich bin da so eine Streberin von meinem Charakter her. Und das habe ich natürlich dann auch in dem christlichen Bereich gemacht. Und da war es halt ganz klar, sei so und so und so, dann bist du halt die Allerheiligste und sowas, was alles. Und auch als Kind schon war mir klar, was so die guten Sachen sind, die man macht.
Ah ja.
Genau. Na, ich erinnere mich zum Beispiel, es ist jetzt auch was ganz Konkretes, und zwar, ich hatte so eine Kassette mit so Kinderliedern von Hella Heitzmann. Ich weiß nicht, ob das was sagt euch, genau, oder genau.
Ach, gar nicht, ehrlich?
Hella Heitzmann.
Ich weiß von dir, ja.
80er Jahre, Leute. Und 90er. Genau.
Glaube ich.
Genau, und diese Kassette, es war, glaube ich, eine Kassette, hieß echt Elefantastisch.
Ach so, doch, die hatten wir auch.
Ja, die kenne ich.
Genau, und wir hatten auch noch so Musicals und sowas alles. Also bei uns gab es wahnsinnig viel solche christliche Literatur, also so Bücher und diese ganzen CDs und so hatten wir alles zuhauf, Freddy der Esel und sonst was. Wobei ich den sehr liebte, also da möchte ich nicht drauf kommen lassen, auf Freddy der Esel. Genau, da war das eine Lied, wenn man tut, was Gott gefällt, wird es besser auf der Welt.
Oh, warte.
Wenn man tut, was Gott gefällt, wird es besser auf der Welt. Genau. Oh Gott, mir wird schon schlecht. Genau. Und da ist halt, sind so drei Strophen, die so Beispiele bringen dafür, was ein gutes Verhalten wäre. Und da zum Beispiel geht es darum, auf dem Schulhof ein Kind in Schutz zu nehmen, das geärgert wird. Oder ein Kind, wo es um ein bisschen so Ausländerfeindlichkeit geht, also dass man trotzdem mit den sogenannten Türkenkindern spielen soll und so solche ganzen Dinge. Und ich glaube, in mir ist da so ein Bild entstanden, das will ich alles machen, ich will ja auch sein wie Jesus. Und habe dann eigentlich in meiner Grundschulzeit gar keine richtigen Freundinnen oder Freunde gehabt, sondern eigentlich habe ich probiert, für diese Person zu sein. Also ich habe das sogar wortwörtlich gemacht. Also in meiner Schule war ein Mädchen, die kam erst irgendwann in unsere Klasse später. Die kam aus Portugal und sie konnte schon Deutsch, aber nicht so wahnsinnig gut. Und ich habe mich dann nachmittags mit ihr hingesetzt und ihr bei den Hausaufgaben geholfen. Und ja, ich habe eine ganze Menge gute Sachen gemacht. Nicht nur das, aber genau.
Und die anderen Menschen sind dann aber eigentlich immer Auftrag, nicht unbedingt Freunde, sondern die gehören dazu, um gut zu sein, ne, und gute Dinge zu tun.
Ja, genau. Aber die, ich glaube auch, dass ich denen auch suspekt war. Also ich glaube, die auch meine Familie war denen. Ich glaube, dass denen, ich weiß es auch immer gar nicht, war jetzt einfach den Eltern von denen meine Eltern suspekt und deswegen oder fanden die mich wirklich doof oder ja,
das weiß ich nicht. Und wie ist es dir dann? So, also ich sag mal so, dann kommt ja irgendwann die Jugendphase, wo alle Menschen kompliziert werden um einen herum und wo, sagen wir auch die, also wo ich immer so wahrnehme, so dass mit 14, keine Ahnung, auch glaube ich bei Jungs und Mädchen so ein bisschen unterschiedlich, aber wo, sagen wir mal, die Welt da draußen noch mehr möchte, man jetzt, dass man richtig mitmacht und wo die sündigen Dinge in die Welt kommen und sowas. Wie ist das denn und weitergegangen mit diesem Konflikt dieser zwei Welten? Den muss ja jeder Mensch irgendwann mal auflösen für sich, glaube ich, gerade wenn man in einem sehr strengen religiösen Umfeld, sagen wir mal, wenn die Blase sehr streng ist, dann muss man ja diesen Konflikt irgendwann auflösen. Hast du da vielleicht ein bisschen, kannst du da darauf eingehen, wie war das dann, dass du älter geworden bist? Bist du mit diesem Konflikt umgegangen?
Also, ich habe mich ja, oder vielleicht müsste ich da nochmal so rum anfangen, ich habe mich mit 14 taufen lassen. Aus großer Überzeugung. Meine Mutter hatte mir damals sogar abgeraten und gesagt, das ist ein bisschen früh, wart mal noch ein bisschen ab. Und ich war davon aber nicht abzubringen. Und mein Vater hatte gesagt, naja, das ist halt Religionsmündigkeit mit 14. Und das, also ich war in unserer Gemeinde auf jeden Fall, glaube ich, eine von den allerjüngsten. Ich glaube, die jüngsten waren meistens so 18, 19. Ansonsten waren die auch alle älter. Mhm. Genau, ich war auch in meinem, also ich war auf jeden Fall der jüngste eine der jüngsten Täuflinge, genau. Und zu dem Zeitpunkt, das ist ja das Alter, was du gerade auch meinst, ne, wo das so stärker wird, da war ich halt absolut radikal heilig für Jesus, ne? Und deswegen habe ich das wirklich aus Überzeugung, die ich auch bis heute immer noch ernst nehme, oder ich nehme mich da drin eigentlich schon noch ernst. Ich habe das wirklich total ernst gemeint oder aufrichtig, diesen weltlichen Dingen zu widerstehen. Mhm. Und ich habe das auch so ein bisschen vor mir hergetragen. Ich glaube, ich fand das sogar ein bisschen schick, so ein lebendiger Fisch zu sein und gegen den Strom zu schwimmen. und war da so, ich wusste, das Richtige. So. Und es hat mir auch so ganz viel Kraft selber gegeben. Ne? Also ich fand das irgendwie schick an mir auch. Und ich war zum Beispiel auch diejenige, ich wurde auf so irgendwelchen Partys so aus der Schulszene oder so, also in der Schulzeit, so in dem Alter auch so angesprochen von Leuten, die ich gar nicht kannte. Ah, hier, bist du die mit dem keinen Sex vor der Ehe? So, und ich dann so, wow. Hi. Und es ist mir tatsächlich nicht nur einmal passiert. Die Leute fanden das so weird, ne? Aber ich habe da total zugestanden und habe dann einfach so gesagt, ja, bin ich. Und habe das so voll durchgezogen so, und ich habe auch nicht mitgekifft, ich habe ganz wenig Alkohol getrunken, also ich habe schon getrunken, aber ich habe so ein bisschen mitgetrunken, aber ich hätte mich niemals besoffen oder wenn dann aus Versehen, also wenn ich es irgendwie nicht gemerkt, ja, aber das war ganz schlimm, wollte ich gar nicht. Genau, also ich glaube, dass ich dann so damit umgegangen bin, voll auf die Seite des Christlichen zu gehen. Und das auch sehr so nach außen zu propagieren, weil ich davon überzeugt war, ich tue das Richtige.
Ja.
Mhm. Ja. Ich habe auch in der Schule mich so im Rallye-Unterricht ständig angelegt. Also ich glaube, ich war so von der eine Lehrer, ich glaube, wo ich so in der Oberstufe war, ich glaube, der mochte mich auch dafür, dass ich halt das mega auseinandergenommen habe. Ne? Habe ich den Konflikt auch dann so ein bisschen gesucht und habe da war ich zum Beispiel sehr kritisch am Nichtglauben eigentlich, ne, an einem platten Atheismus. Ich habe da immer meine ganzen Gegenfragen reingeknallt.
Mhm. Ja. Dann war ja sozusagen die Welt da draußen war ja komplett das Wunderland für dich, ne? So wie ich das raushöre, du warst komplett, das war nur noch Wunderland. Aber wie war es dann für dich, wenn du wieder in der Gemeinde warst? War das dann für dich auch so zu Hause, würdest du sagen, das war dann der Ort, da konntest du auftanken, da warst du sozusagen, hast du dich wohlgefühlt? Weil da hast du ja die Bestätigung bekommen, warst du dann die Vorreiterin und alles oder wie ist, hast du dort auch, weil also um jetzt mal sozusagen das aus meiner Erfahrung vorwegzunehmen, da genügt man ja auch nicht den Ansprüchen, also die Ansprüche, wo du sozusagen draußen in der Welt, im Wunderland total krass ausgeholt hast, das konntest du ja, das sind ja Ansprüche, die du auf der anderen Seite ja nicht übertroffen hast, sondern der Anspruch ist ja schon auch immer nicht erfüllbar, oder? Also das ist dann meine Erfahrung damit gewesen zumindest.
Ja, also wenn du jetzt so nach diesem Zuhause und dieser Geborgenheit fragst oder so. Also ich wünschte, ich könnte sagen ja. Und das liegt jetzt aber wieder wirklich dann an meinem Kontext, der mit meiner Familiensituation zusammenhängt. Also ich konnte im Gegensatz, oder aus meiner Wahrnehmung heraus, im Gegensatz zu den anderen, die jetzt in meiner Peer Group waren, also in meinem Jugendkreis und auch die anderen Leute in der Gemeinde, eigentlich nie wirklich loslassen. In der Gemeinde, meine ich jetzt. Und das liegt daran, dass bei uns zu Hause das wirklich eine sehr, 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 sehr schlechte Familiensituation war. Also meine Eltern haben sich gelinde gesagt, nicht verstanden. das hat sich natürlich über die Jahre auch noch verschlimmert alles. Aber der Riss zwischen dem Mann auf der Bühne und dem Mann zu Hause, der wurde einfach unendlich groß. Und also die Atmosphäre bei uns zu Hause war wirklich schlimm, war unerträglich. Und ich habe aber nie darüber geredet, mit niemandem. Und mir ging es sehr, sehr schlecht in der Zeit eigentlich. Und ich konnte aber mit niemandem darüber sprechen in der Gemeinde, weil ich halt Angst hatte, dass ich, also ich hatte einfach so ein bisschen wirklich Angst zu sündigen, ne, dass ich quasi das geistliche Oberhaupt irgendwie kritisiere oder diskreditiere, indem ich sage, wie der, wie das zu Hause halt ist, wie furchtbar es ist. Ich hatte, glaube ich, auch das Bedürfnis, meine Mutter zu schützen. Und ich hatte auch das Gefühl, ich hatte das Bedürfnis, die anderen zu schützen, die mit mir in der Gemeinde waren, weil ich auch deren geistliches Oberhaupt quasi nicht diskreditieren wollte. Und aus dem Grund konnte ich dann nie so wirklich, also ich konnte, wenn alle anderen in der Runde zum Beispiel gesagt haben, was so ihre Anliegen sind und man dann dafür gebetet hat, konnte ich eigentlich nie sagen, was bei mir los ist und wie es mir geht. Und ich hatte so ein, zwei Freundinnen, die außerhalb, also in einer anderen Stadt gewohnt haben, weit weg. Das waren so, also die eine war meine beste Freundin für eine lange Zeit, die wusste das schon, aber auf die Distanz. Und deswegen konnte ich ihr das auch erzählen, ne, weil sie mit dem Ganzen gar nichts zu tun hatte. Aber deswegen dieser Support, der eigentlich kommt, ne, von diesem ganzen du machst, also diese Bestätigung, die man von allen kriegt, du machst es richtig, ihr seid toll, ihr christliches Ehepaar mit eurem ersten Kind, alles wunderbar, alles wunderbar, alles richtig gemacht. Das habe ich halt irgendwie nicht bekommen oder nicht kriegen können. Und ich, also es gab einmal also meine damalige Jugendkreisleiterin, die, das war, glaube ich, die einzige, die wirklich gemerkt hat, dass mit mir was nicht stimmt. Und sie hat mich dann darauf angesprochen und ich habe sie sehr bewundert und ihr sehr vertraut, aber ich habe ihr kein Wort gesagt. Also ich habe mit ihr übrigens nochmal jetzt auch telefoniert. Ich wollte sie nochmal ein paar Sachen fragen. Und also sie erinnert sich auch daran, wie wir in so einem Eiscafé saßen und sie mich wirklich ernsthaft gefragt hat, was ist denn los so? Und das Ding ist, sie kommt selber aus einer Familie, wo auch da können wir ja nachher noch drauf kommen, wegen diesem ganzen Thema mit der Droge und der Sucht und so. Also anyway, jedenfalls, ich glaube, dass der Grund, warum sie das gemerkt hat, ihre eigene Geschichte ist. Und sie hat es nicht aus mir rausgekriegt, weil ich dachte so, ich darf das nicht über ihren Pastor sagen. Ich darf nicht über ihren Pastor so reden. Und das war für mich aber trotzdem wirklich sehr, sehr schön, dass sie mich gesehen hat. Es hat mir schon geholfen, allein die Tatsache das, aber ich konnte trotzdem nichts sagen. Ja, das war so, bis ich 16 war, war das so. Weil dann ist es ja alles aufgeflogen.
Ja. Bevor du das noch beantwortest, vielleicht noch die Frage, gab es den Konflikt zwischen deinen Eltern, weil deine Mutter sozusagen diese Spannung zwischen dem Mann auf der Bühne und dem Mann in der Familie auch nicht ausgehalten hat? Oder war die sozusagen auch auf dem Weg nach draußen? Oder hat das einen ganz anderen Grund gehabt?
Nee, dass sie auf dem Weg nach draußen. Also, ach, das Ding ist, die Ehe meiner Eltern zu analysieren, das ist so müßig. Nee,
genau, das ist, glaube ich, also das ist okay, wenn du das nicht machst, sozusagen. Ich dachte nur, vielleicht ist es ja auch so, also ich habe mich gefragt, warum ist da sozusagen der Kontakt nicht da gewesen? Also war deine Mutter sozusagen, war die vielleicht schon woanders, sozusagen im Kopf auch schon auch raus? Und gab es vielleicht diesen gleichen Konflikt, den du mit deiner Jugendleiterin wahrgenommen hast, von ich weiß ja nicht, ob die andere Person auch so wie ich das System hinterfragt. Das kann es ja auch in andere Richtungen geben. Das kann es ja, also diesen Konflikt nehme ich nämlich auch wahr, den habe ich, würde ich sagen, auch in meiner Jugend wahrgenommen. Das ist mir schwer viel, mit manchen Leuten zu reden, weil ich nicht wusste, sozusagen wie so ein Spion, wenn ich das jetzt anspreche, so die Person hat zwar angedeutet, dass sie zum Widerstand gehört, aber wenn ich jetzt das Falsche sage, und die Person gehört nicht zum Widerstand, dann haben wir ein Problem. Und ich habe, das kann es ja in alle Richtungen geben, dieses Gefühl. Mm.
Ja, also es ist interessant, dass du das ansprichst mit diesem Spion und Widerstand. Das Ding ist, also meine Mutter hat eine extreme Biografie auch. Und sie kommt nämlich aus dem christlichen Widerstand tatsächlich. Sie ist in der UdSSR groß geworden, in der Untergrundkirche. Oder damals waren so alle Freikristen, das war ja so repressiv, dass es jetzt egal war, ob Baptisten, Pfingster, sie waren alle solidarisch zueinander oder haben miteinander Gottesdienst gefeiert, aber immer wirklich im Geheimen. Und sie ist tatsächlich unter so einer Beschattung groß geworden. Deswegen meine ich gerade, dass du das jetzt so formulierst, finde ich sehr spannend. Und deswegen, also auch die Familie meiner Mutter, ich glaube, dass mich das auch wahnsinnig geprägt hat, ne? Weil deren dieser Unterschied zwischen wir hier in Gottes Reich und der Welt da draußen ist bei dieser Spätaussiedler-Prägung, glaube ich, noch etwas stärker auch. Das liegt wiederum auch an kulturellen Sachen und ich habe da auch Respekt vor. Also ich muss das jetzt so, wie formuliere ich das? Ich glaube, dass dieser Kontext ganz entscheidend ist, was zum Beispiel Loyalität bedeutet. Mhm. Ne? Weil das wirklich dann um Leben und Tod ging. Das ging dann wirklich darum, werden deine Kinder dir weggenommen oder wird irgendjemand gefoltert oder sowas. Ne? Mhm. Das ist ja eine ganz andere Art von Stillhalten.
Ja, sehr, also fällt ein bisschen in die Richtung, ich weiß nicht, wer die Folge von uns gehört hat zum Thema Glauben in Ostdeutschland, so ein bisschen in die Richtung, wo wir das wieder
gesehen haben. Ja. Ne? Genau, das fand ich auch wirklich total spannend, das anzuhören. Also genau, und von daher glaube ich, dass, ich denke, dass meine beiden Eltern aus Überzeugung diese Ehe eingegangen sind und auch in ihrem Glauben probiert haben, das so zu machen, was sie denken, was Gott von ihnen will. So, das kann ich, so viel kann ich sagen. Und genau, natürlich hatten Jan beide ihre enormen Konflikte damit. Und ich habe meine Mutter als sehr isoliert wahrgenommen, eigentlich von fast allen Menschen tatsächlich, über diese, vor allem wo ich jetzt in diese Zeit damals rede, ne, jetzt ist das anders bei ihr. Und auch in der Gemeinde war sie die totale Außenseiterin. Das war wirklich so. Und das war für mich auch ein Riss, ne? Und ich wollte auch, mit diesem, ja, da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, ne, warum ich da nicht geredet habe. Das hat wieder mit dieser Suchtdynamik zu tun, vielleicht, aber ja.
Ja, du hast gerade das Alter 16 erwähnt, und dass daran was passiert ist. Vielleicht kannst du das einfach nochmal erzählen, was dann passiert ist.
Also das war so, ich glaube, der erste große Bruch. Also mein Vater hat sich dann von meiner Mutter getrennt und ist dann auch ein halbes Jahr später ausgezogen und hat auch die Gemeinde damit verlassen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Ja, klar. Nein. Das wäre auch nicht gegangen. Also ich glaube, von diesem gewissen Verbund. Ja, in dem diese Gemeinde drin war, war er, glaube ich, dann, also ich weiß es nicht, ich war 16, ich war leider, also das ist insofern ein doofes Alter gewesen, weil ich so viel mitbekommen habe schon und so viel auch verstanden habe schon, dass es eigentlich viel zu viel war für mich zu verarbeiten als Teenager trotzdem, weil ich habe viel zu viel verstanden, genau, und war aber trotzdem eigentlich noch zu jung, um mich davon auch zu distanzieren. Und also er ist dann in eine andere Stadt gezogen auch und ist dann wirklich komplett raus gewesen. Ja.
Krass.
Und dann muss ich aber sagen, ich habe eigentlich gedacht, ach, jetzt ist endlich die Katze aus dem Sack. Wie schön, jetzt kann ich endlich kann ich ehrlich sein und endlich kann auch meine Mutter ehrlich sein. Endlich können wir irgendwie alle hier so, ist es endlich mal klar, was hier überhaupt für eine Kacke am Dampfen war die ganze Zeit. Und es ist leider das Gegenteil passiert. Also das wurde eigentlich alles danach noch schlimmer. Also ich weiß nicht, wie das noch, also ich habe das, und das hat mich dann eben auch in so richtig elementare Glaubenszweifel gebracht. Also wenn du dann da, in der Zeit habe ich echt gedacht, also ich habe wirklich auch gedacht, ich verliere den Verstand. Ich habe mich so ein bisschen am Durchdrehen beobachtet, dachte so, okay, ich glaube, du bist jetzt wirklich bald in der Klapse. Du bist nicht mehr normal gerade. Also mir ging es wirklich unglaublich dreckig und ich habe auch fast nicht mehr geschlafen. Also es war eine wirklich schlimme Zeit und in der Gemeinde war das so, dass die,
Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, wie sah euer Gemeindeleben dann aus? Weil ich stelle mir vor, ihr seid, also wie das klingt, seid ihr nicht alle aus der Gemeinde einfach rausgegangen. Ihr habt nicht einfach die gesamte Gemeinde hinter euch gelassen, oder?
Was meinst du mit ihr? Meine Familie?
Also, genau, alle außer deinem Vater. Oder seid ihr in der Gemeinde grundsätzlich drin geblieben? Oder wie sah euer Leben in der Gemeinde aus?
Ja, also meine Brüder, die haben eine sehr andere Geschichte als ich, weil die sich dazu ganz anders verhalten haben. Also die haben sich da erst gar nicht so drauf eingelassen. Also ich glaube, meinem einen Bruder, der hat von Anfang an so gesagt, also Leute, das ist ja alles ein falsches Spiel. Der fand das alles total heuchlerisch und hatte darauf überhaupt keinen Bock. Der hat sich einfach so seine Nischen gesucht und so christliche Sportsachen oder sowas gemacht. Und seinen Glauben irgendwie anders, also auf jeden Fall unabhängig von Gemeinde so gehabt. Und der Kleine, der hat sich da auch nicht so reingesteigert. Der ist aber auch nicht so, ich glaube, der ist ein ganz anderer Charaktertyp als ich und hat sich dann da eh nicht so drauf reingesteigert. Also die waren eh nicht so richtig so da drin wie ich. Ne? Mhm. Die waren, deswegen gab es für die, glaube ich, auch diesen Wechsel, der war, glaube ich, anders für die. Und meine Mutter und ich, wir waren ja in der Gemeinde auch Mitglieder und wir sind auch drin geblieben, beide. Ja. Und dann. Und
das trotz sozusagen dieses Stigmatas, war es ein Stigma?
Ja, das Ding ist, ich glaube, wir beide dachten ja, also für mich war klar damals, er ist der Böse.
Ja.
Und sie ist die Gute. Also es war auch super klar getrennt bei mir. Und ich bin ja auch die, also hoffentlich auf der guten Seite. Also ich habe mich voll auf ihre Seite geschlagen damals. Ne? Und deshalb hab ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass wir ein Problem mit der Gemeinde sein könnten, beziehungsweise sie.
Ja.
Ne? Und deswegen bin ich natürlich darin geblieben.
Und dann, was passiert?
Die hatten erstmal, glaube ich, ganz schön Schwierigkeiten, das zu verknuspern, dass ihr doch sehr angehimmelter, will ich jetzt mal, das ist jetzt auch ein bisschen despektierlich, ne? Also ich sag mal, sehr respektierter, bewunderter, sehr geschätzter Pastor, den die alle ganz toll fanden, wirklich, von Herzen toll fanden, unterstützt haben, das war für die ein Schock. Die haben das überhaupt nicht kommen sehen. Auch so, ich weiß noch sogar, dass einer seiner, der auch bei so im Lobpreis, ist egal, also jemand, der sich, glaube ich, für den Freund meines Vaters gehalten hat, hat, glaube ich, hat auch gesagt, oh, er hat es nicht kommen sehen, wie kann denn das sein?
Ja,
das ist echt krass.
Ja, aber das spricht ja auch so ein bisschen dafür, dass vielleicht das bei deinem Vater genauso getrennt war, wie du diese Welten auch erlebt hast. Also zu sagen, so, ja. Mein Vater auf der Kanzel und mein Vater zu Hause, irgendwie zwei verschiedene Personen. Und dann war das vielleicht gegenüber anderen Menschen auch.
Ja, genau. Also ich muss das nochmal ein bisschen differenzieren. Wahrscheinlich wird das mit diesem Drogending vielleicht noch ein bisschen klarer, weil er war zu Hause, es war jetzt nicht so, als hätte er zwei Gesichter gehabt in dem Sinne als Mensch, sondern tja. Ich glaube, es trifft es einfach gerade nicht
verstanden.
Ganz.
Ich habe es auch nicht mit den zwei Gesichtern verstanden, sondern eher so, dass man Dinge dann halt zurückhält. Also so wie du das letztlich ja auch gemacht hast. Du hast ja auch keine zwei verschiedenen Gesichter gehabt, aber du hast einfach keinen Platz gehabt, wo du alles von dir geteilt hast. Also wo du hättest alles von dir zeigen können. Und so ein bisschen
Das hat er nicht gemacht. Danach,
als hätte dein Vater das auch nicht gehabt. Nee, ne?
Also auch überhaupt keinen Platz nicht
gehabt, wo er alles von sich zeigen kann.
Nee. Also ich würde das mal heute aus heutiger Sicht sagen, gut, er hätte sich ihn auch aber auch suchen können und meine Mutter auch oder sollen oder weiß ich nicht.
Ja,
oder
ja, auf jeden Fall.
Das ist halt deren Verantwortung.
Gar nicht. Ne? Ja. Kein Rechtfertigen, überhaupt nicht. Gar nicht.
Das ist ein Erwachsener. Ja, aber sie hatten ihn, ich würde auch sagen, sie hatten ihn beide nicht in dieser. Oder kaum, ich weiß es ja auch nicht, vielleicht würden die das jetzt anders sagen, aber ja, ich hatte ihn jedenfalls nicht und ich hatte das große Bedürfnis, diesen Schutz irgendwie aufrechtzuerhalten, diese Loyalität. Und das Ding ist, die in der Gemeinde, warum das nicht ging, also was passierte, also wir waren ja zum Beispiel auch finanziell dann ziemlich aufgeschmissen plötzlich, ne? Also wir hatten eh nie viel Geld, also wir hatten mein Vater hatte nur so ein kleines Gehalt sich ausgezahlt und meine Mutter war putzen, damit wir in Urlaub fahren können oder um uns mal was Schönes zu leisten. Also ich komme auf jeden Fall aus einem prekären Haushalt, wenn man es so sieht, von intellektuellen Eltern und so viel. Und wir waren dann wirklich so richtig Sozialhilfe, ne? Also es war wirklich nichts da. So, und statt, dass dann so eine Gemeinde sagt, okay, hier ist eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, wir unterstützen euch mal, ging dann ganz viel diese Schuldfrage los und man hat sie dann für die Schuldige gehalten, die diesen tollen Mann vergrault hat, so ein bisschen. Also ich glaube, zumindest kam es bei ihr so an. Also es war auf jeden Fall, es war so schräg. Mhm. Und mit meinem ganzen Schmerz, ich glaube, ich hatte so Situationen, wo mich dann auch so Leute gefragt haben, aus dem Jugendkreis zum Beispiel, wie geht's dir? Und ich sage halt, mir geht's scheiße. Und dann wurde mit mir einen Monat nicht geredet, weil das irgendwie zu viel war. Oder so ein Schulterklopfen, die Freude am Herrn ist deine Stärke oder sowas. Ne? Also Es war wirklich absurd. Oder auch, was Leute mir dann gesagt haben in solchen Berat, in Anführungsstrichen, so Seelsorge. Ne? Also wir waren dann auch irgendwie, sind ein bisschen, also ich hatte mit verschiedenen Leuten gesprochen und dann war das echt immer nur so, ja, du musst deinen Vater vergeben. Mhm. Und ich konnte ihn noch gar nicht vergeben, weil ich noch gar nicht auf ihn sauer war. Mhm. Also es war ganz schräg. Ne? Also das war alles wirklich auch auf einer therapeutischen Ebene ziemlicher Murks. Wirklich.
Es gab ja schon vorher vorher gab es ja schon diese Spannung oder diese Spannungen, also sowohl bei dir zwischen draußen und drinnen. Und jetzt war das drinnen, was ja schon in der Spannung war, auch, naja, auch da sozusagen ist mal, hast du dich ja nicht so ganz als Insider, als Vorreiterin, als sozusagen Teil gefühlt, sondern auch da hast du ja von dieser Spannung schon berichtet. Und jetzt war ja sozusagen, spätestens da warst du ja gar nicht mehr drin, so wie du das beschreibst. Also ich weiß nicht, wer das auch nachvollziehen kann. Aber also als Scheidungskind auch aus einer Freikirche kann ich das schon nachvollziehen, dass das ein Thema ist, was halt also No-Go ist. Also ich glaube, dass sehr das in manchen, für manche Menschen da draußen vielleicht ein bisschen verwirrend klingt. Aber die Tatsache, dass sozusagen Geschiedene dann halt deswegen bestimmte Jobs, also auch Ehrenämter, und wir reden jetzt nicht von Pastoren, sondern wir reden von Mitmachen irgendwo, dass das aufgrund von Scheidung verwehrt wird, ist jetzt nicht selten in Freikirchen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das war ihm auch völlig klar, dass wenn er das jetzt macht, dann ist er persona non grata. Das hat er, das war ihm völlig, hat er ganz, das war jetzt keine Überraschung für ihn, ne? Das war auch völlig klar, dass das ein mega Tabu war, was er da gebrochen hat. Und er hat damit ja auch für mich ein Tabu gebrochen, weil ich immer dachte, okay, meine Eltern, das ist ganz schlimm zwischen den beiden und es geht den beiden ganz schlecht und hier ist Mord und Totschlag, aber die würden sich ja nie scheiden lassen, die sind ja Christen. Mhm. Und als es dann passierte, war das für mich auch wirklich ein Riesenschock. Es hat auch meinen Glauben sehr erschüttert, nicht nur den aus der von den Leuten aus der Gemeinde, sondern bei mir ist das ja auch passiert, dass der quasi mein Kartenhaus ist damit auch zusammengebrochen und ich würde jetzt, oder meine Seifenblase geplatzt, ich würde jetzt sagen, dass es vielleicht eher positiv ist, aber das war unglaublich hart und ich war zu alt und zu jung irgendwie dafür und in der Gemeinde, das Ding ist, ich habe dann den Anschluss nicht so gehabt in der Gemeinde, aber ich habe dann wirklich einen neuen Glauben für mich gefunden, würde ich sagen, den ich auch als ganz Phönix aus der Asche geboren nennen würde und habe mich umso mehr da reingeworfen und mich umso mehr, ich sag mal, in Gottes Arme geworfen, gerade in dieser Einsamkeit. Also für mich war das auch ganz doll verknüpft mit, ich muss ein bisschen weinen. Also Jesus ist mein bester Freund, war für mich eine Realität.
Und ist da auch so eine, also so kenne ich das so ein kleines bisschen bei mir, dieses dann auch mitzukriegen, dass dieser Gott eigentlich dann dieser Ort wird, wo man hofft, aber vielleicht gibt es da endlich diese Geborgenheit. Also dass das eben dann so im Außen überhaupt nicht mehr stattfindet.
Ja,
wo man ja gerade, weil man so sehr an den glaubt, auch ganz schön alleine ist, dann aber zu sagen so, aber dann ist der auch alles.
Richtig, ne? Umso mehr war das natürlich so.
Und ich finde auch völlig legitim zu sagen, dass, also gerade dieses Gott ist dein bester Freund, zu sagen, dass, weil man das sagt und weil man das sich selber auch sagt, ist es wahr. Und in dem Moment, wo man selber so etwas ausspricht, ist das eine Realität. In dem Moment hat man einen besten Freund. Das finde ich eine sehr nachvollziehbare Geschichte. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das dir so ging. Und das würde ich genauso sagen, dass ich die Erlebnisse auch kenne, weil es eben, also wie soll man denn sonst den Ausweg finden aus dieser Perspektive von draußen passe ich nicht rein. Aber wenn ich draußen die Dinge tue, um reinzupassen oder mich da reinbegebe, dann verliere ich drinnen das und drinnen bin ich nun mal den Großteil meiner Zeit. Also sagen beide Zeile, ich kann auf draußen nicht verzichten, weil ich gehe nun mal in die Schule, ich bin in einer Welt, ich lebe in der Welt, aber ich kann auch auf drinnen nicht verzichten, weil das ist eben meine Familie, da sind meine Freunde, da sind die Leute, die ich am ehesten als Freunde bezeichnen würde. Und der Ausweg ist eben zu sagen, bei Jesus löst den Konflikt auf. Punkt. Unabhängig davon, ob er es tut.
Naja, oder der ist halt immer bei mir, ne? Ja, den konnte ich natürlich in beiden Welten mitnehmen. Ja, und das war ja auch dann... das ist ja im Grunde ganz ein bisschen pervertiert geworden, dieses ich will nur bei dir sein, Gott. Ich will am liebsten, mir ist genug an deiner Tür zu stehen, doch Ja. Trete ein in mein. Bla bla bla. Also ich wie gesagt, die Liste mit den toxischen Sätzen habe ich noch.
Wie lange ging aber die Phase? Dieses, also wie lange hat das angehalten, dass du dich dann so an also dass sozusagen Gott dein neues Zuhause war oder Jesus? Also ich finde, wahrscheinlich war es ja wirklich sehr konkret Jesus, würdest du sagen, oder?
Ja, alle drei. Also damals war das mit der Trinität noch nicht bei mir so theologisch so sauber, glaube ich. Ich glaube, ich war so ein bisschen, eigentlich war das so eine Poli-Sache da. Ja, okay. Ich habe mich auch damals auch an keine saubere Trinitätslehre Predigt erinnert, aber anyway, das ist nächstes Thema. Worthaus kann das ja sehr gut, sowas. Genau, anyway. Also das hielt an, ich würde sagen, also ich hatte dann, glaube ich, so mehrere Jahre, also so bis Anfang 20, würde ich sagen. Auch noch über mein Abitur hinweg noch so, bis ich so Anfang 20 war. Und ich würde sogar sagen, die Zeit, wo ich so 18, 19 war, das war wahrscheinlich meine alleraufrichtigste und auch tiefste Glaubenszeit, die ich irgendwie hatte in meinem Leben. Mhm. Weil die war irgendwie auf eine gewisse Weise ganz doll geläutert, sag ich mal, von diesem ganzen. Also ich war auf eine gewisse Weise ganz desillusioniert im guten Sinne und habe wirklich mein ganz eigenes Ding gemacht. Ich habe das wirklich von meiner Familie gelöst und gemerkt, Alter, das ist was zwischen mir und Gott, ne?
Bist du und trotzdem deshalb war das auch ganz wahrhaftig. Gegangen?
Ja, die ganze Zeit, natürlich, voll. Ich bin dann richtig durchgestartet. Und ich hatte ja auch immer noch diesen Prinzessin-Status. Das ist auch so ein Ding mit diesem Außen-Innen. Ne? Außen wurde ich total gehänselt und verspottet für meinen Glauben. Das habe ich aber gerne gemacht. Ich dachte, das soll so.
Genau.
Ich dachte ja, so wer nicht, wer euch, genau, wenn ihr von der Welt, dann seid ihr, wenn euch die Welt verjagt, dann, genau, so, deswegen hat mich das natürlich sehr verletzt, aber ich habe gedacht, das soll so und drinnen habe ich dann diesen Prinzessin-Status gehabt, also auch über das, also ich war immer noch irgendwie Pastorenkind von diesem glorreichen Typen. Mhm. Also auf mich, meine Mutter hat es irgendwie nicht so abgekriegt, komischerweise, also das fand ich auch unfair. Aber sie wurde einfach quasi rausgeekelt so ein bisschen und
ich finde, die haben das ja geil gelöst. Also ich habe das vorhin schon mal gedacht, das ist ja auch ein bisschen wie so eine enttäuschte zweite Geliebte, die Gemeinde. Und die haben dann gesagt so, ja, das kann jetzt ja aber nicht sein, dass dieser Typ, den wir so sehr geliebt haben, uns verlässt, weil er wirklich was gegen uns hat. Wartet mal kurz, da muss irgendwas anderes sein. Ah, wir machen einfach die Frau zu schuldigen. Dann kann der wieder unser glorreicher Held sein, der halt leider gehen musste. Also es ist ganz fürchterlich, ne? Also ganz schrecklich, dass diese Frau ihn dazu gebracht hat. Mhm. Aber wir müssen uns auch nicht hinterfragen, ob bei uns irgendwas komisch ist, dass wir nicht gesehen haben, dass das nicht so ein glorreicher Held ist, sondern wir können einfach weitermachen wie vorher. Also in meinem Kopf macht das total Sinn. Und ich finde es aber deswegen auch so perfide. Also als ich dir so zugehört habe, habe ich gedacht so, boah, was für eine scheiß Nummer.
Das liegt da dran.
Raus. Ja. Nicht böse gemeint von den Menschen, das ist mir alles total klar.
Ich glaube, also vielleicht um das nochmal, ich befürchte, wir müssen ein bisschen das Thema tatsächlich ein bisschen abkürzen weil ich glaube, also ich bekomme gerade auch ganz viele Flashbacks zu einer Geschichte, die Pauline und ich erlebt haben in der Gemeinde. Und ich befürchte, dass es da ein Muster gibt. Thorsten Dietz sagt immer, in diesen charismatischen Gemeinden braucht es immer eine starke Führungsperson, die dann sehr glorifiziert wird. Und ich befürchte, dass es ein Muster gibt, jetzt gerade so, wie wir darüber reden, wie das Ende dieser glorifizierten Person dann ist und wie die Gemeinde das aufarbeitet oder eben nicht aufarbeitet. Ich rieche eine weitere Folge zu diesem Thema, aber ich befürchte, dass wir die Frage der glorreichen Personen abkürzen sollten und lieber dahin kommen sollten, wie waren deine 4 Jahre oder wie ging es dir weiter? Weil ich meine, das klingt ja eigentlich gerade ganz positiv, oder? Du bist sozusagen Glauben gestärkt worden, Gott hat es genommen, Gott hat es gegeben, die Ehe deiner Eltern, aber es dient dir zum Glauben.
Hast du es irgendwie so verarbeitet?
Gott ist also auch wirklich verantwortlich für die Trennung deiner Eltern, weil dadurch ist dein Glauben stärker geworden. Danke Gott, Halleluja.
Ja, naja, soweit.
Folge zu Ende, oder?
Also sicher spielte da eine Rolle, dass ich habe halt diese Unabhängigkeit irgendwie so empfunden zu meinen Eltern und so gedacht, okay, ich mache jetzt mein eigenes Ding, auf euch ist überhaupt kein Verlass, also das hat man ja gesehen. Und dann war ich halt ganz viel in diesen, also wie das jetzt auch aussah, ne, meine Jugend eben auf diesen ganzen Freizeiten, was ich gesagt habe, und war halt viel so überregional. Ich habe alles mitgenommen, was da irgendwie im Umkreis von 300 Kilometern so zu haben war. War immer überall mit dabei, bei allen Gebetsevents, bei allen Worship-Sachen und sowas alles, immer an erster Front. Habe auch immer dann so
mit in Leitung und so, oder? Leitung.
Genau, ich war so ein kleines, geistliches Wunderkind, würde ich sagen. Ja, genau. Ne? Ich habe dann auch immer in prophetisches Gebetsteam, also immer diese Leute, zu denen man nach vorne kommen kann, in der emotionalen Worship-Zeit, wenn dann so diese Akkorde kommen. Genau. Ich hatte in unserer Gemeinde, glaube ich, da habe ich dann irgendwann später auch ein Lobpreisteam selber gehabt, aber da war ich schon ein bisschen älter, also in der Zeit noch nicht so ganz. Da habe ich noch so ganz demütige Sachen gemacht, wie Folien auflegen oder den Songbeamer Software bedienen. Kennt ihr das, so dass so ja. projiziert wird? Genau, der Songbeamer.
Beides kenne ich noch und der war erstaunlich spät.
Bei uns auch. Ich hatte noch echt Foliendienst so als Teenie und dann ging es immer los mit diesem Songbeamer. Genau. Und ich habe dann auch ab und zu mal so mitgesungen im Lobpreisteam, das schon, oder auch mit so einem Freund von mir aus der Gemeinde auch ein bisschen zusammen Lobpreis gemacht. Aber ich hatte so einen Timotheus-Status. Also ihr wisst, was es ist, ne?
Ich glaube, du musst es erklären. Erklär es lieber, weil wir sind nicht, auch die HörerInnen sind nicht alle so bibelfest wie du.
Ach so, ja, Entschuldigung. Ich möchte das auch gar nicht so voraussetzen. Also, genau. Timotheus ist so eine Figur aus der Bibel, der ein junger Nachwuchs-Diakonen-Christ quasi war, der in Begleitung von Paulus? Ja, Gott, guck, das habe ich schon verdrängt. War, und es gibt auch zwei Timotheus-Briefe in der Bibel, ne? Und da ist dieser legendäre Satz: Niemand achte deine Jugend gering. Also im Sinne von, es kann sein, dass du zwar ganz jung und unerfahren bist, und ich würde das mal hinzufügen, in Klammern, menschlich total unreif, weil du halt erst 16 bist oder 18, ja. Aber das heißt nicht, dass nicht der Herr zu dir spricht und durch dich spricht und durch dich große Wunder wirken kann. So, und ich hatte so ein bisschen, glaube ich, das hat mir jetzt niemand so gesagt, ne? Aber das hat sich für mich so angefühlt. Das ist zumindest meine Innenwahrnehmung. Also vielleicht würden jetzt die Leute mit den Augen rollen, wenn die es hören würden, die das in der Zeit mit mir in der Gemeinde waren. Aber so hat es sich für mich angefühlt. Ich hatte immer so einen Bonus überall. Ich kam irgendwie überall durch. Ich bin so heilig rübergekommen. Also ich wurde überall durchgewunken. Irgendwie hat keiner gezweifelt, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, genau. Und dann auf diesen Freizeiten, da bin ich auch, also da ging es dann auch los mit Jungs und sowas alles, ne, wo das interessant wurde, mit wem man dann, also so, ich hatte einen, also ich war so ein Catch, Leute. Aber nur bei den Christen, bei den Nichtchristen war ich natürlich überhaupt kein Catch. Das war auch so ein, okay, ja, so ein Megariss, ne? Also dann war ich ja nicht nur, dass ich so mega heilig und christlich und Gott hingegeben war. Nein, nein, nein. Ich hatte noch diese totalen hippen, coolen Klamotten an und war so ein Großstadtkind, ja. Also ich war ja. Ja, und ich hatte so eine Freundin, das weiß ich noch, die ist auch Tochter von so einem sehr bekannten, überregional bekannten Superpastor gewesen. Wir beide, also weiß ich nicht, was man da noch, wobei sie nicht diesen Heiligkeitsfimmel hatte wie ich, aber den Modefimmel. Wir beide. Genau.
Wie ging es dir dann, zu der Zeit? Also, wenn du das so beschreibst, dass du, sagen wir mal, sehr, also das klingt ja eigentlich total cool. Also ich nach wie vor würde ich sagen.
Du weißt gar nicht, wo das Problem ist.
Ja, ich würde sagen, ist doch, also klingt super.
Alles tuto bene, ne?
Warst du glücklich?
Nee, nein, überhaupt nicht. Ich war depressiv, ich war apathisch, ich habe total oft dissoziiert. Ich habe sehr oft gebetet: Jesus, ich fände es echt schön, wenn du morgen wiederkommst. Hol mich. Ich habe geträumt, dass ich auf irgendwelchen Wolken wegfliege. Ich wollte sterben eigentlich. Und ich habe das, glaube ich, nicht so, das wäre böse, ne? Also Selbstmord kann man ja nicht denken. Das will Gott ja nicht, ne? Gott will ja, dass ich lebe. Und ich habe ja auch hier einen Auftrag und einen Dienst und sowas alles. Aber ich glaube, wenn ich jetzt diese ganzen Bilder oder so überlege, was ich so in meinen Tagebüchern geschrieben habe, dann war das schon sowas von, also zumindest verschwinden wollen, ne? Nicht da sein wollen. Ja. Und ich glaube, das lag an diesem Ding, dass ich einfach einerseits, ich war wahnsinnig einsam. Ich konnte ja wirklich immer noch niemandem vertrauen. Ich hatte einfach keine richtigen Freundinnen und Freunde. Also unter anderem, klar, in meiner Familie war es immer noch ziemlich schwierig. Also es war ja nicht so, als würde es dann, also verständlicherweise, ne, meiner Mutter ging es ja jetzt ja nicht prall danach. Da ging es sehr schlecht damit. So, es ging uns allen sehr schlecht damit, allen Vieren, die dann übrig geblieben sind, sag ich mal. Auch diese Freundinnen, die ich hatte, waren entweder so Leidensgenossinnen, wie diese eine Freundin, von der ich erzählt habe. Und die anderen Freundinnen, die ich in der Zeit hatte, eigentlich die ganze Zeit bis zu diesem Anfang 20-Ding, also in diesem Zeitraum, von dem du gerade redest, das waren alles Freundinnen, die ziemlich kaputt waren und für die ich dann da war. Die hatten, ohne Witz, die hatten alle eine Essstörung, jede einzelne von denen. Bulimie oder Magersucht. Die hatten wirklich ganz schlimme Familiengeschichten. Also bei denen war es auch teilweise aus dem christlichen Umfeld sowas wie, ich werde irgendwie angerufen und so, ja, meine Mutter hat gerade meine Gitarre verbrannt, weil sie denkt, dass da ein Dämon drin ist. Oder eine andere.
Alter Schwede.
Das war, ich sag, top of the iceberg. Ne? Tut mir leid, ich gehe gerade so ein bisschen so eine sarkastische, zynische Sprechhaltung, weil das irgendwie ein kleiner Schutz ist für mich. Aber das waren krasse Geschichten. Ne? Auch meine beste Freundin, die konnte überhaupt nicht für mich da sein, weil ich eigentlich nur für sie da war. Sie war so, die hat irgendwie rumgeknutscht und diese ganzen bösen Sachen gemacht und ich war so the holy emotional Mülleimer. Mhm. Und ich weiß, dass ich sie mir auch, also ich habe mir die ja auch gesucht, also ich schiebe jetzt nicht die Schuld auf die, ne, weil ich dadurch, glaube ich, mir das Gefühl geben konnte, bei mir ist ja das alles gar nicht so schlimm wie bei denen. Und auch mich selber in dieser, ich wollte denen wirklich zeigen, wie Jesus ist, wie Jesu Liebe ist. Und ich habe, glaube ich, total verwechselt in dieser Zeit, wie Jesus zu werden und Jesus zu werden.
Ja.
Und habe das für meinen Auftrag gehalten. Und später hatte ich nochmal so eine wirklich ganz, ganz schlimme, schlimme Freundschaft mit einer, die auch, die war auch mit unserer Gemeinde dann so ein bisschen und ach, das war wirklich krank. Und ich glaube, dass das, diese ganze Co-Abhängigkeit, die ich da gefahren habe, dass das sicher der Grund war dafür, dass es mir so schlecht ging. Aber, da kommen wir zu dem Drogending, das hat mir ja so viel, da müssten wir jetzt noch mehr auf das Thema eingehen, ne? Also das hat mir eben ganz viel gegeben in der Zeit und viel Selbstwert auch gegeben. Ich habe mich eigentlich total, wirklich total beschissen gefühlt. Ich habe bis heute, ehrlich gesagt, halte ich nicht so viel von mir, leider. Oder zu wenig, denke ich. Aber diese ganzen, das hat mir so einen Status verliehen. Das hat mir so einen Wert gegeben und ein Selbstbewusstsein gegeben, eben in dieser Welt irgendwie so eine gewisse Anerkennung zu haben. Und ich glaube, dass ich das deswegen auch so überzeugt gemacht habe, unter anderem. Aber es war auch total aufrichtig. Also das ist, da kommen wir, glaube ich, dann, weiß nicht, ob wir da noch zukommen. Ich hoffe, wir kommen dazu noch.
Doch,
ich hätte jetzt gerade gefragt, was kannst du vielleicht nochmal sagen, was du mit Co-Abhängigkeit meinst? Weil du das Wort gerade erwähnt hast und ich mich gefragt habe, ich glaube, das wissen nicht alle, was das heißt. Kannst du mal sagen, was genau Co-Abhängigkeit in dem Kontext war?
Ja, also Co-Abhängigkeit grundsätzlich ist quasi die Sucht, gebraucht zu werden. Oder ist eine Beschreibung für Co-Abhängigkeit. Das kommt aus so einer, also ich bin keine Psychologin, ne? Also ich kann jetzt nur meine, das, was ich so gelesen und mir an, über meine ganzen Therapieerfahrungen so gesammelt habe. Das geht um so eine Struktur, dass ich mich eher auf die anderen beziehe als auf mich selber, also eher im Außen versuche, Leute zu helfen, Leute zu retten, um von meiner eigenen Leere irgendwie wegzukommen. Und auch in Abhängigkeit zu diesen anderen Menschen mich zu definieren. Mich selber so furchtbar zu finden, dass ich denke, wenn ich aber ganz viel für diese Person da bin und für diese Person ganz wichtig bin, dann kann die mich nicht verlassen, weil die braucht mich. Und ich glaube, dass das wirklich auch, ganz kurz noch dazu, also dass das genährt, also dass es leider bei mir dieses christliche Nächstenliebe-Ding auf diesen Nährboden gefallen ist. Ja. Und das ist diese ganz schräge Überlappung. Und ich finde das, also ich bin natürlich dafür, solidarisch zu sein und einander zu helfen, unbedingt. Ich bin auch dafür, mit dem Nachbarkind zu spielen, auch wenn es ein sogenanntes Türkenkind ist, ja. Also natürlich, unbedingt. Aber ich habe, glaube ich, gedacht, das sei meine Aufgabe, die Welt zu retten. Und ich habe auch gedacht, das sei meine Aufgabe, meine Familie zu retten. Ich habe für meine Familie gebetet und gefastet, monatelang, wochenlang, jahrelang. Und ich dachte, das sei meine Aufgabe. Irgendwie. Und deswegen haben mich diese Freundschaften, glaube ich, auch nicht irritiert. Also mir ist nicht aufgefallen, dass das irgendwie vielleicht mir nicht so gut tut. Ich sag ja, das ist leider ein bisschen eine schräge Überlappung. Ja.
Aber ich finde das gerade gut, wie du das formuliert hast. Also eigentlich dieses, eben den Selbstwert so sehr über dieses Helfen zu bestimmen. Und auch, also ich glaube, das, was in der Co-Abhängigkeit ja auch ganz viel drin ist, steckt, dass meine Gefühle davon abhängig sind, wie es dieser anderen Person geht. Also eigentlich, wenn ich merke, eine Person, die mir da irgendwie, die ich da als Freundin habe oder so, der geht's schlechter, dann geht's auch mir damit schlechter. Und das ist so ein Unterschied. Also dieses tatsächlich einfach nur jemandem zu helfen, das ist halt ein Unterschied, ob ich mich davon abhängig mache, wie diese Person das geht und es sofort auf meine Kappe nehme, wenn es der schlecht geht. Und das ist ja ganz oft in dieser Co-Abhängigkeit so. Also so wie ich es bisher verstanden habe, ist auch Halbwissen, dieses, das ist halt, das geht nicht. Also wenn es dieser Person schlecht geht, dann geht es auch mir schlecht. Und dann ist die Verantwortung sofort in meinem Kopf, was habe ich nicht gemacht oder was kann ich machen, damit diese Person es wieder besser geht, damit die wieder stabiler wird oder wieder ihr Leben leben kann. Und es gibt gar nicht die Idee, dass diese andere Person ohne einen leben kann. Also weil man ja sich am laufenden Band auch irgendwie darum kümmert.
Ja.
Bevor wir, ich habe da auch gerade ganz viel Assoziationen zu, weil ich denke, krass, das ist ja ein ganz spannendes Phänomen, was ganz viel, glaube ich, mit Christsein auch oder da verwurzelt ist oder ganz viele Anknüpfungspunkte hat. Aber kannst du vielleicht noch sozusagen das Ende vom Lied nochmal erzählen? Du hast erwähnt, dass du Anfang 20 dann so einen Bruch drin hattest oder da nochmal so eine Entwicklung war. Kannst du die vielleicht nochmal erzählen?
Ja, also ich glaube, zu jedem Zeitpunkt war mein Glaube innerlich total aufrichtig und wirklich ganz, aufrichtig ist das, es war total ehrlich, so meine Beziehung zu Gott. Das habe ich mir auch nicht nehmen lassen und ich glaube, ich war aber auch total darauf aus, eben, dass es wirklich dieses Leben im Licht ist, ne, und das Heilige. Und in meiner Gemeinde ist dann was passiert. Ich würde sagen, dass es eher ein Auslöser war als ein Grund, da mich abzukehren. Das hing damit zusammen, in meinem Lobpreisteam, das zu der Zeit hatte, da hat eine Freundin von mir auch mitgesungen. Und sie ist schwanger geworden und war aber nicht verheiratet. Und dann bekam ich einen Anruf von meiner Lobpreisleitung, Leitungsebene, also dass das so nicht geht und dass das irgendwie kein gutes Vorbild sei, dass Leute in der Gemeinde irgendwie, wie man das im christlichen Jargon sagt, Anstoß nehmen und dass sie nicht auf der Bühne singen soll weiter. Und da habe ich mich ganz schön, da habe ich mich sehr drüber aufgeregt.
Und du solltest dir wahrscheinlich das auch erzählen, oder?
Das weiß ich nicht mehr so genau. Also ich
Leiterin, das war Teil deiner Verantwortung.
Genau. Ja. Und also da war ich über mehrere Sachen total sauer. Also erstmal darüber, so niemand hat mich je gefragt, ob ich mit irgendjemandem Sex habe. Ich hätte die ganze Zeit, ich hätte ja jahrelang rumvögeln können. Bei mir hat das ja niemand gedacht, ne? Ich dachte so, boah, Alter, kontrolliert ihr so und vor allem, denkt ihr, ich frage jetzt die Leute in meinem Lobpreisteam, mit wem sie wann wie Sex haben? Das ist bescheuert. Und das hat mich echt aufgeregt und vor allem, also ich fand das so scheinheilig, ne, weil ich das Gefühl, was ich hatte, ganz doll war, das Problem war nicht der Sex, sondern dass sie schwanger geworden ist. Denke ich so, ja, hätte sie das Kind jetzt abtreiben sollen, wäre das jetzt besser gewesen. Und ich habe mich total aufgeregt, weil sie war eine sehr gute Freundin von mir, also ist sie immer noch. Ich fand, dass sie sich total super verhalten hat. Ne? Sie und ihr damaliger, also ihr Freund, der ist jetzt inzwischen ihr Mann, die haben halt, das war nicht geplant. Und die haben Verantwortung dafür übernommen, haben gesagt, alles klar, das ist jetzt so, haben sich eine Wohnung gesucht, sind zusammengezogen, haben Geld gespart, also haben im Grunde alles richtig gemacht, finde ich, ne, und gar nichts falsch gemacht. Und ich würde sagen, sie ist ein totales Vorbild gewesen für verantwortlich mit so einer Situation umgehen. Ich hätte gar nicht gewusst, was ein besseres Vorbild als sie hätte sein können. Und dann habe ich mein Amt sofort niedergelegt, also gesagt, wenn das so geht, dann bin ich hier nicht richtig. Ich kann das nicht vertreten mit meinem Gewissen. Und ich sage ja, mein Glaube war aufrichtig. Ich dachte so, was ihr hier gerade macht, ist eine heuchlerische Scheiße. Und das ist nicht heilig. Und darauf wird ein Fluch liegen. Also ich habe das noch so geistlich gedeutet damals. Und dass das unrein ist, wie die das machen. Und dann, genau, bin ich dann mit wehenden Fahnen da raus.
Genau. Und hast du die Gemeinde verlassen oder auch deinen Glauben verlassen?
Die Gemeinde. Nee, für mich war die ganze Zeit immer völlig klar, Gott ist super, Gott liebt mich und Gottes Liebe ist das Wertvollste, das ich habe. Die Christen, Menschen sind halt scheiße und die Christen sind auch ganz scheiße und schwierig. Oder es ist alles kompliziert und Gemeinde mache ich, glaube ich, erstmal nicht. Und dann ging es bei mir ja auch psychisch total bergab. Also ich hatte da vorher schon, habe ich euch ja schon erzählt, wie dreckig es mir ging. Und dann wurde es eigentlich noch schlimmer. Und dann bin ich auch in der Klinik gewesen für einige Zeit und musste mein Studium unterbrechen und so weiter. Also da ging es bei mir dann quasi psychisch bergab. Und dann war das auch, hatte ich quasi wirklich ganz andere Sorgen mit. Ja,
würdest du sagen, ab dem Punkt ging es bergab bei dir? Hm? Oder würdest du sagen, ab dem Punkt hat ein hat eine Auseinandersetzung oder ein Heilungsprozess eingesetzt? Was würdest du im Nachhinein sagen?
Vielleicht war es ein Zwischenschritt. Ich glaube, es war ein Zwischenschritt, quasi so meinen Glauben von Gemeinde so zu trennen. Also zu sagen, okay, ich bin weiter bei Jesus und christlich auf jeden Fall. Also ich habe auch weiterhin gebetet, in der Bibel gelesen, das war irgendwie schon noch da. Also irgendwann dann vielleicht nicht mehr so, weil ich, also, oder da, wo es mir so schlecht ging, da fiel mir, glaube ich, alles schwer. Aber ja. Nee, eher ein Zwischenschritt. Also zu kapieren, mein Glaube ist jetzt gelöst von Gemeinde, ja.
Seit wann würdest du sagen, bist du jetzt Postchristin?
Ja, seit eigentlich ein paar Monaten erst. Das ist noch ganz schön frisch.
Aber wie kam es dazu?
Ja, die letzte Gemeindeerfahrung, die ich hatte, die ist eine gute gewesen. Die ist nämlich, also ich war dann jetzt zwar quasi so 10 Jahre oder 12 Jahre quasi Gemeindeabstinent. Also ich war immer wieder in Gottesdiensten, so aus Sehnsucht und nach diesem Gefühl und so. Also ich habe, oder auch nach der Lehre und dem Lobpreis. Und dann, weiß ich nicht, habe ich irgendwann das Gefühl gehabt, mich wieder in der Gemeinde irgendwie annähern zu wollen. Und dann war ich hier bei den Jesus Freaks. In meiner Stadt, und das sind wirklich die allercoolsten Christen, die ich jemals getroffen habe, muss ich wirklich sagen. Also diese Gemeinde ist echt der Hammer. Und dann bin ich da wieder rein, und ich glaube, da in dem Zuge kamen ganz viele Sachen hoch plötzlich, ne? Ich habe so gedacht, ah ja, jetzt habe ich ja so 10 Jahre Pause gemacht von dem Ganzen, jetzt ist, und mit denen, das ist doch alles wunderbar. Also so, jetzt kann ich endlich meinen wahren Glauben leben und den auch mit Leuten teilen, und wir haben so Überzeugungen, für die ich mich gar nicht schäme, sondern wo ich so, ne, also da war nichts mit Homophobie und sowas alles. Also Homophobie ist ja das falsche Wort, das ist ja eigentlich eher eine Feindlichkeit als eine Angst, aber ja, anderes Thema. Und ich glaube, dass ich das unterschätzt habe, ne? Da kam emotional wahnsinnig viel hoch. Und ich war dann auch mal so mit auf diesem Willow. Ich weiß nicht, wer das
wisst, also Jesus Freaks.
Ja. Nein. Willow Freak. Willow Freak. Das ist eine, ja, oh, Entschuldigung. Ah, okay, nein, sorry, nicht Willow Creek. Willow Freak.
Okay, das ist gut. Eine gute. Ich dachte jetzt schon krass, so von mit den Jesus Freaks zum Willow Kongress.
Nein. Ha, mit das sowas auch mit so. Nee, ich hatte mit dem ganzen Kram, weil ich ja nichts mehr zu tun jetzt. Also mit irgendwelchen, weiß ich nicht, sowas.
Okay, es war eine Veranstaltung von den Jesus Freaks, ja.
Ja, genau, eine interne, ne? Also wo das quasi nur für die, also genau, so eine. Und ich bin da auch mitgefahren. Natürlich war schon wieder so alles so Trigger für so von früher, ne, diese ganzen Sachen. Und dann war da jemand auf der Bühne und hat dann wieder so einen Eindruck gehabt, und es war alles so schräg und so manipulativ. Also der Typ war irgendwie von außerhalb eingeladen worden, der war mal bei den Freaks, also ich fand das so schrecklich, was er da gemacht hat, und merkte aber in dem Moment, ich wusste gar nicht genau, was mit mir los war, aber ich merkte, mir wird ganz schlecht. Ich bin so richtig, ich merkte so, oh, mein ganzer Körper, irgendwie, mir ist ganz schlimm gerade, ich muss irgendwie heulen und kotzen gleichzeitig, und dann bin ich rausgegangen und hab einen mega Heulanfall bekommen und sowas. Ich habe gedacht, was ist denn los, oh Gott, was ist denn da passiert? Und ich hatte mich, da hat mich das alles so richtig doll eingeholt, ne? Also da war so eine Mischung aus ganz viel Scham. Ich habe mich unendlich geschämt, ne? Wie ich so blöd sein konnte, über Jahre darauf reinzufallen. Also, und dass ich ja selber schuld bin. Ich ja selber an dem Ganzen schuld bin, weil ich hätte das ja nicht glauben müssen. Ich hätte da ja nicht so reinfallen müssen drauf. Und habe mich ganz nackt gefühlt und so richtig, wie als wäre irgendwas in mich eingedrungen. Und dann, ja, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich habe dann kurz überlegt, und mir auch dann, es war auch gut, ich bin dann rausgegangen, bin ganz weit weg, wo ich auch in Ruhe weinen konnte. Und ich meine, das ist jetzt halt nur so ein Erlebnis, aber das hat, glaube ich, bei mir schon viel ausgelöst, mit diesem, mich selber so wahrzunehmen, fast wie bei so einer Vergewaltigung eigentlich, ne? Also ich habe gedacht so, ja, ich habe ja selber diesen kurzen Rock angezogen, ich Dovi. Und dieses Gefühl von, ich darf niemandem die Schuld dafür geben, weil ich mich ja selber dafür entschieden hatte. Ganz überzeugt. Ganz aufrichtig. Och, und dann habe ich so plötzlich gemerkt, oh, ich glaube, ne? Aber da kam dann über die nächsten Wochen noch mehr hoch. Und ich fing an, dieses Buch zu lesen, was mir schon vor Jahren vorher empfohlen wurde, wenn Gott zur Droge
kurz,
wird.
Du warst gerade kurz unterbrochen. Kannst du nochmal den letzten Satz nochmal von vorne anfangen?
Welchen Satz?
Der Satz war ja da gerade weg, genau. Also du warst zu sagen, du hast dieses Erlebnis bei diesem Festival gehabt, genau, und dann, glaube ich, wurdest du
unterbrochen. Okay, das war jetzt nur so ein Erlebnis, wo ich dann merkte, okay, ich glaube, das Thema ist doch ein bisschen größer, als ich dachte. Das ist doch nicht so wie, du hast da jetzt ein paar Jahre Abstand von und dann läuft es wieder. und habe dann angefangen, mich damit zu befassen. Und dann habe ich dieses Buch gelesen in dem Zeitraum, Wenn Gott zur Droge wird, was ja jetzt auch der Titel von eurer Folge geworden ist. Und das hat nochmal mir ganz, ganz viel Klarheit über dieses Thema gebracht und ganz viel aufgewühlt in mir, weil ich mich da so unglaublich wiedergefunden habe und auch meine Familie und diese ganzen Struktur, also das trifft alles so krass auf mich zu.
Wie ging es dir? Also du hast das Buch gelesen und hast gemerkt, da sind Sachen, oder es kommt dir bekannt vor.
Ja, genau. Genau, und dann, das Ding ist, das ist jetzt nur einer von vielen Punkten, aber vielleicht ist der ganz griffig. Ich habe gemerkt, ich kann in dem Sinne nicht ohne Gott leben, ne? Also, und zwar wirklich, wortwörtlich nicht. Also dieses Ding mit ohne dich bin ich nichts. Hm. Ich lebe nur durch dich. Ich merkte, dass das ernst ist bei mir, ne? Dass ich mich überhaupt nicht für lebensfähig halte ohne Gott. Und alles, was ich jemals erreicht habe, alles, was ich an, wo ich jetzt stehe, wie ich ja auch viel gesünder geworden bin, auch psychisch, ne? Ich habe euch ja schon erzählt, wie schlecht es mir ging. Das ist alles ein einziges Geschenk von Gott, eine einzige Gnade. Das hat nichts mit mir zu tun. Nein, nein. Und ich habe gemerkt, dass das für mich ganz wichtig ist, mir irgendwie ein Leben wenigstens vorzustellen zu können ohne Gott. Mhm. Also und ich merke, dass ich immer noch die ganze Zeit diese alten Sachen habe von diesem, wenn ich jetzt heute nicht gebetet habe, uiuiuiui, oder mich in so einen gewissen Momenten von Dankbarkeit an Gott zu wenden. Und ich habe das Gefühl gehabt, mich davon wirklich zu trennen, dass das wichtig ist, auch von meinem Glauben innerlich, nicht nur von den Christen oder von der Gemeinde oder so, ne? Und abgesehen davon, diese Gemeinde, die ich ja gefunden hatte, die waren ja so großartig. Und auch in der ganzen Zeit, wo das jetzt so ein Prozess bei mir wurde, die haben mich total unterstützt. Also das war eine echt positive Gemeindeerfahrung, für die ich voll dankbar bin. Also das habe ich echt noch nicht erlebt. Die waren so, so süß. Die haben überhaupt keinen Druck gemacht. Die haben mich einfach nur unterstützt und lieb gehabt. Und ich bin so, ich glaube, hätte ich das nicht gehabt von denen, hätte ich mich jetzt nicht lösen können. So doof das klingt, ne? Weil ich jetzt nicht mit dem Stinkefinger gegangen bin, sondern halt in Liebe irgendwie, ne?
Und du bist nicht aus der Gemeinde gegangen, du bist von Gott gegangen.
Sowohl als auch jetzt. Lustigerweise bin ich erst von Gott und dann von der Gemeinde gegangen, weil ich mich noch nicht dazu durchringen konnte, denen zu sagen, dass ich jetzt irgendwie da raus bin.
Ich muss an der Stelle einen kleinen Schnitt, glaube ich, machen, weil ich habe die ganze Zeit während dieser Folge dieses Gefühl in mir zu denken, ja, aber das ist doch, also wo ist denn dein Problem, Liz? Das habe ich doch alles auch so erlebt. Also von den Mitarbeitenden, die halt gehen müssen, weil sie irgendwie mit jemandem zusammenziehen und noch nicht verheiratet sind. Von der Trennung sozusagen eines Pastoren-Ehepaars mit allem, was sozusagen danach auch an irgendwie Schlammschlacht kommt. Und ich glaube, es gibt zwei Gruppen, die ich sofort wahrnehme, sozusagen, die diese Folge hören. Und ich höre auf der einen Seite von Freunden von mir, die aus einem landeskirchlichen Hintergrund kommen, die mit 20 irgendwann das erste Mal Studierende in eine Gemeinde gekommen sind. Mhm. Und die sagen, was erzählt die da? Und ich nehme die Menschen wahr, die das hören und alle sagen, ja, aber das ist doch alles gut. Gott hat dir alles geschenkt. Gott hat dich zur, du warst eine, also, und ich glaube, was mir klar wird, ist, da gibt es eine dritte Gruppe. Da Da gibt es nämlich die dritte Gruppe, die hat das alles hinter sich und denen geht es wirklich schlecht. Und ich glaube, es ist, und ich habe das Gefühl, es ist wichtig, darüber zu reden, was ist der Unterschied zwischen diesen letzten zwei Gruppen? Warum geht es manchen Menschen mit diesen Dingen, oder warum ging es dir so schlecht damit? Und warum ist das, und ganz unabhängig davon, dass es anderen Menschen vielleicht mit den gleichen Dingen okay geht, aber ich würde gerne diese Gruppe nochmal und oft auch oft darüber reden, dass es eben nicht nur deine Erfahrung war oder dein Kampf mit der Scheidung deiner Eltern, sondern darüber, dass wir über eine Gruppe reden und dass es ganz schwer ist, das nachzuvollziehen, wenn man noch mitten in diesem System ist. Und das ist, dass viele Dinge, die du beschrieben hast, da habe ich immer gedacht, so, ja, wann kommt denn das Problem? Das ist doch. Und ich glaube, aber es gab ja ein Problem. Und ich glaube, über das Problem, ich habe das Gefühl, das müssen wir noch greifen, das müssen wir noch mehr betonen.
Ja, pass auf, es ist so. Also erstmal, diese Scheidung meiner Eltern ist für mich jetzt nur ein Teil von vielen, vielen Sachen, die auch schlimm passiert sind für mich. Also das ist jetzt quasi gar nicht so für mich der Dreh- und Angelpunkt. Das war halt ein Wendepunkt in meinem Leben, ja. Und zwar, warum es mir schlecht ging. Mir ging es ja, also das ist ja so, mir ging es als Mensch schlecht. Und ich habe den Glauben benutzt, damit es mir besser geht. Verstehst du? Das ist der Unterschied. Das ist was anderes. Also der springende Punkt ist, glaube ich, schon, dass, also ich würde schon sagen, dass das Gemeindeumfeld, in dem ich war, jetzt nicht nur das direkte Gemeindeumfeld, sondern ich sage ja, ich war überregional aktiv. Also ich fühle mich jetzt auch nicht nur von dieser Kerngemeinde, in der ich war, geprägt, sondern von dem ganzen Umfeld. Klar, da sind auch viele kranke Sachen gelaufen, aber auch viele Sachen, die ich total gut finde. Wo ich auch heute sagen würde, ja, das war jetzt nicht, also wir reden jetzt nicht von einer sektenmäßigen Kontrolle oder sowas. So weit würde ich nie gehen, ehrlich nicht. Das waren, ne, so, genau. Aber ich glaube, dass der springende Punkt ist, dass jedes System, auch eine andere Religion, oder auch eine sozialistische Ideologie, kann krank missbraucht werden und dann diese kranke Dynamik bekommen. Deswegen kann das total gut sein, dass andere Menschen in dem gleichen System, in dem ich auch war, gar nicht diese Erfahrungen gemacht haben. Und deswegen das alles total positiv ist. Und für mich ist es ja auch nicht nur schlecht, das ist ja das Schlimme. Also ein Freund von mir hat das so gut in Worte gefasst, der sagte, das ist wie eine Suppe, in der einige verdorbene Zutaten sind. Und es ist ganz schwer, die rauszuschmecken und das dann zu sortieren, ne? Weil ich würde ja auch tatsächlich sagen, natürlich, ja, mein Glaube hat mir halt gegeben, ja. Deswegen haben auch, glaube ich, viele Therapeutinnen bei mir gar nicht so rumgewühlt, probiert, meinen Glauben hier auszureden, weil die wussten, okay, das ist ja, was die Frau im Leben hält, ne? Also es ist ja nicht so, als hätte mir das dann nichts gegeben oder als wäre das alles nur krank gewesen. Das ist ja das Schwierige, ne? Ich habe quasi das der Quell meiner tiefsten und allerintimsten Liebeserfahrung, die ich überhaupt machen kann, die jeder Mensch machen kann, mein tiefster, innerster Kern, der ja auch mit Gutem gefüllt war, halt leider ist da herumvorwerkt worden. Und das ist der Grund, warum ich da auch nicht mehr so gut hinkomme, was den christlichen Gott angeht. Ich glaube, dass der Drops für mich einfach gelutscht ist.
So, bis hierhin soweit erstmal die Folge. Wie ging es euch mit der Folge? Hat es euch gefallen? Ist das wo ihr sagt, das können wir gerne mal wieder machen, weil wir mal zwei Anläufe gebraucht haben? Und wie ging es euch auch inhaltlich mit der Folge? Habt ihr euch wiedergefunden in den Themen, in den Erlebnissen? Sagt ihr, da stecken Themen drin für eine weitere oder für viele weitere Folgen vielleicht? Schreibt es uns gerne. Und was denkt ihr grundsätzlich zu der Frage, welche Themen sind individuell, wo geht es darum, da ging es mir halt anders mit als dir und dann darf man die einen Erzählungen auch hören, aber muss die anderen auch respektieren und was ist grundsätzlich problematisch? Schreibt es uns in die Kommentare bei Instagram, bei Facebook auf 365gradpodcast.de und immer gerne auch an mail@365gradpodcast.de. Wir freuen uns, mit euch da weiter im Gespräch zu bleiben und hören uns dann in zwei Wochen wieder zur nächsten regulären Folge. Bis dahin noch gute Gesundheit für Körper, Geist und Seele.